So, jetzt hat es auch der Letzte gemerkt. Wir sind in der Adventszeit. Das überrascht uns nicht so wirklich, ist auch jetzt unverkennbar. In diesem Gottesdienst zweiter Advent zählt die Kerzen, haben wir auch so gewusst, die schönen adventlichen Bilder, weihnachtlich schon. Wir haben überlegt, kann man die Krippe schon jetzt aufstellen oder nicht? Soll man überrascht sein? Aber man hätte wahrscheinlich sowieso geahnt, es wird eine Krippe kommen. Adventszeit, es werden wieder viel Spekulatius gegessen, Stollen, Marzipankugeln. Was esst ihr sonst noch so und nur in der Adventszeit? Dominosteine, ich dachte mir, Dominosteine, ja, irgendwie so und so, weil isst man sonst nie. Viele haben längst entschieden, was wird an Heiligabend serviert. Habt ihr die Gans schon bestellt? Muss man rechtzeitig? Wissen wir alles. Wir sind so in diesem Aspekt der Vorfreude. Manche freuen sich auch nicht so sehr, weil das für sie die einsamste Zeit des Jahres ist. Aber lassen wir so dahingestellt, wir bereiten uns vor. Das gehört zum Advent. Und Vorfreude, Türchen aufmachen, singen, laut singen. Das ist nur die eine Seite. Thomas hat es schon angedeutet. In der alten Kirche war die Adventszeit eine Fastenzeit. Also nicht sich mit Keksen, Stollen einstellen auf Weihnachten, sondern mit Wasser und Brot, mit Buße und Gebet, weil man sich doch vorbereiten will. Advent, Ankunft, das war in der Christenheit immer schon. Die Geschichte Jesu geht weiter. Ist mit Weihnachten, Karfreitag, Ostern nicht zu Ende. Jesus ist der Gekommene, er ist aber auch der Kommende. Er ist nicht nur vor langer Zeit erschienen, er wird uns neu erscheinen. Er ist nicht nur der Hingerichtete, er ist der Richter. Er kam und er kommt wieder. So glauben Christen das. Und in diesen Kontext gehört der Text, den wir eben gehört haben, der Predigttext für heute. So, und ich kann mir so unterschiedliche Reaktionen vorstellen auf den Stühlen, so, ach, wäre ich doch zu Hause geblieben, hätte noch ein paar Kekse gegessen. Das ist jetzt aber auch das mit dem Richter. Und andere, ja, jetzt endlich mal kommt auch in unserer Gemeinde was mit dem Richter. Davor drücken sie sich ja immer. Mir geht es so eine unglaubliche Wucht und Kraft in diesem Text. Ein Bild wird uns vor Augen gemalt, eine Szene. Und wir sind offenbar mittendrin. Auf welcher Seite stehen wir denn eigentlich? Links, rechts? Erlöst? Verdammt? Mir scheint, der Schlüssel zum Gleichnis sind nicht wir, sind nicht die Schafe oder Ziegen. Der Schlüssel ist der Hirte, ist Jesus. Ich habe den Eindruck, seine Rolle, seine Eigenschaften, wie er uns hier beschrieben ist, das ist wichtig, ist der eigentliche Kern. Und deshalb schauen wir da mal etwas genauer hin. Das ist nämlich seine erste Eigenschaft, die des Herrschers, des Königs, dessen Wort und Autorität niemand in Frage stellen kann. Unser Text beginnt, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden. Hört ihr den Trommelwirbel? Man sieht sie unwillkürlich etwas zurückweichen, niedersinken. Alle Hälse recken sich, um auch einen Blick auf ihn zu kriegen. Manche werden auch ganz klein, weil sie ein bisschen fürchten, dass in seiner ganzen Macht und uneingeschränkten Herrlichkeit der sie jetzt ansehen könnte, wo sie doch nichts wert sind. Die Sprachform ist eindeutig, Jesus redet von sich selbst als dem Christus, dem Gesalbten, dem Menschensohn. Er ist der oberste König. Noch sieht das keiner, es sprengt die Vorstellungskraft, aber eines Tages wird es unübersehbar. Christus, der höchste Machthaber und Herr aller Herren, und als Zeichen nimmt er Platz auf einem Thron. Dazu mal eine aktuelle Erfahrung. Wir hatten Mitte des Jahres eine Frau für so 4 bis 5 Wochen regelmäßig zu Gast im Gottesdienst, die absolut null Erfahrung hatte mit Christsein. Sie kam aus China, vollkommen säkular aufgewachsen, Gottesdienst, Kirche, Bibel, alles vollkommen Neuland für sie. Aber sie war neugierig und vor allem fand sie uns nett und sie hat die Freundlichkeit genossen. Aber so nach ein paar Wochen hat sie sich wieder abgemeldet. Sie könne den Gottesdiensten nicht ganz folgen, sagte sie. Manches komme ihr auch ausgesprochen komisch vor. Zum Beispiel, dass wir so oft zu einem König beten, in ganz vielen Liedern. Und das sei für sie nun gar nicht wünschenswert. Sie käme schließlich aus einer Art Diktatur. Und die Demokratie sei doch wunderbar und schätzenswert. Muss man da zu einem König beten? Und wer ist da eigentlich gemeint? Das ist wirklich erst ein paar Monate her. Und wir haben dann versucht zu erklären, aber das ist nur so halb gelungen. Es war ihr doch sehr fremd, dass man bei uns Christen immer um zwei Ecken denken muss. Und das sei ihr ein bisschen kompliziert. Kann man wirklich mal drüber nachdenken, wie wenig verständlich das manchmal ist für Außenstehende, was wir so sagen, singen, denken. Wir merken das vielleicht gar nicht. König ist eine Metapher, ein Bild. Ein Bild von vielen in der Bibel. Und Bilder sollen uns immer helfen, eine Seite von Gott, eine Seite des Lebens zu veranschaulichen. Das Bild ist nicht das gleiche wie die Sache. Liebe chinesische Schwester, ich sage es dir und ich sage es uns allen, die Bibel redet ganz oft in Bildern von Gott, aber Gott ist nicht König. Jesus ist kein König. Aber jedes Bild kann uns immer helfen, eine ganz bestimmte Seite zu veranschaulichen. Und hier wird uns veranschaulicht, wie wenig bescheiden die Zukunft von Jesus aussieht. Wenig zurückhaltend beschreibt er, wer er in Wahrheit ist. Der König, der Herr, der sich auf den Thron setzt und der letzte Autorität hat. So, und jetzt halten wir mal einen kleinen Moment inne. Wer hat das Sagen? Wer spricht das letzte Wort? Auf wen oder was haben wir unbedingt zu hören? Von wem oder was können wir Hilfe erwarten? Liebe Gemeinde, liebe chinesische Schwester, Jesus ist der Herr. Gestern in den Nachrichten war davon wieder nicht die Rede. Ist euch aufgefallen? In der Zeitung diese Woche. In den sozialen Netzwerken ganz wenig, kaum Schlagzeilen zu dem Thema. Ganz viel Hektik, schlechte Nachrichten immer wieder, viel zu verdauen, viel Ablenkung. Er ist der Herr. So wie der Hirte allabendlich seine Tiere zusammenholt und sortiert, so holt der Herr am Ende der Zeiten die Völker zu sich. Er trommelt die Länder der Erde zusammen und sie kommen. Widerspruch ausgeschlossen. Was für eine Kulisse, die der Text da beschreibt. Tausende, Abertausende, Milliarden von Menschen sind versammelt. Könige, Machthaber, Präsidenten, Fürsten, Reiche und Arme, Gruppen und Einzelne. Und sie kommen. Und auf dem Thron, umgeben von seinen Engeln, unübersehbar der Herr über alles, Jesus Christus, der das letzte Wort spricht. Jetzt begreift es auch der Letzte. Selbst der hartgesottenste Heide kann unmöglich mehr bei seinem Urteil bleiben. Und sogar der grausamste Diktator wird jetzt lammfromm. Jesus ist nicht zu leugnen. Alles ist offenbar. Paulus sagt in Philipper 2, vor Jesus werden sich einmal alle Knie beugen und alle Zungen werden bekennen, er ist der Herr. Freiwillig oder unfreiwillig. Einmal wird es ans Licht kommen, wer Jesus wirklich ist. Und dann wird keinem mehr nach Widerspruch zumute sein. Und diese Szene beschreibt unser Text. Die Herrschaft über diese Welt haben nicht die Geldinstitute und Konzerne, nicht die Medien, nicht die Politiker, nicht die Amerikaner oder Chinesen, nicht Christen, Muslime oder der Papst. Die Macht in Deutschland haben nicht Parteien oder die Deutsche Bank oder Daimler Chrysler oder die Kanzlerin oder der Springer Verlag oder wer immer uns einfällt. Auch nicht der Chef, auch nicht der, der sagt, ich bin blöd. Das letzte Sagen in unserem Alltag haben nicht unsere Mitmenschen oder wir selbst oder irgendwelche undurchschaubaren Mächte oder der Teufel, nicht der Zufall oder das Schicksal bestimmen unser Leben. Und das wird beschrieben durch dieses Bild vom König auf dem Thron. Ein wohltuendes Bild. Und das Zweite, dieser Herr ist auch der Richter. Wie ein Hirte Schafe und Ziegen voneinander trennt, so teilt der Richter die Menschheit in zwei Gruppen auf. Zwei Gruppen? Alle Menschen in zwei Gruppen aufteilen? Ich stutze da so ein bisschen, kann man gar nicht. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten in den Himmel, die Schlechten in die Hölle. Man kann nicht zwei Kategorien machen, guter Mensch, schlechter Mensch, das geht nicht. Es ist viel komplizierter. Nicht so schwarz-weiß. Habt ihr schon mal eine Dokumentation gesehen über einen Mörder, wo der selber spricht, oder über einen Kriegsverbrecher oder einen Diktator, der ganz viel Schlimmes auf sich geladen hat? Findet man ja bei YouTube ganz einfach. Oder? Da gibt es so ein Phänomen, also das geht mir jedenfalls so. Wenn man sich das mal so zumutet und hinhört, dann in mir schreit dann etwas auf. Ich will das nicht wissen. Ich will kein Mitgefühl entwickeln mit dir. Meine Welt soll klar benennen zwischen gut und böse, richtig und falsch. Ich will diese Grautöne nicht. Du sollst böse bleiben. Es ist abgrundtief schlimm, was du getan hast. Ich will dich nicht verstehen. Kennt ihr sowas? Ich glaube, so sind wir. Wir wollen gerne unterscheiden können. Wir wollen gerne Kategorien haben, klare Kategorien. Aber der Menschensohn scheint anders als wir. Sein Urteil ist überraschend. Du hörst ihn nicht urteilen und denkst, ich hätte es genauso gemacht. Das ist mal richtig. So muss es sein. Mörder hier, Gutmensch da. Der Richter hat Kategorien, die sprengen unser Vorstellungsvermögen und unseren Gerechtigkeitssinn. Wir sind manchmal so oberflächlich in unserem Urteil. Es gibt so viel Härte in uns. Wir haben so gern ein klares Weltbild. Und wir neigen sogar dazu, noch biblische Argumente und Bilder heranzuziehen, um unser eigenes Vorurteilsvermögen zu bestätigen. Und wir finden, wir werden fündig in der Bibel. Unbedingt. Das ist wirklich verabscheuungswürdig. Sagt Paulus doch auch. Wer so handelt, wird zum Glück von Gott gerichtet. Steht doch in der Bibel. Gut, dass wir nicht die Richter sind. Gut, dass von meinem Urteil nichts abhängt und dass mich kein anderer beurteilt und sich anmaßen kann, über mir den Stab zu brechen. Heilsame Gemeinschaft, das war so ein Stichwort in den Wochen vor am Advent. Und ich glaube, eine heilsame Gemeinschaft ist da, wo Menschen das Urteil dem Herrn überlassen. Da, wo wir uns selbst so etwas nicht anmaßen übereinander. Und das soll die Atmosphäre sein, hier in der Gemeinde. Ihr Gerechten, ihr Gesegneten des Herrn, er meint es so unfassbar gut mit euch. Vor Grundlegung der Welt hat er schon mal ein Zuhause für euch vorbereitet. Das wartet auf euch. So dürfen wir miteinander reden. Hüten wir uns vor dem Urteil über andere. Und hüten wir uns auch vor falscher Selbstgerechtigkeit. Weil alle Selbstgerechtigkeit wird uns hier in dieser Geschichte mit aller Wucht aus der Hand geschlagen. Dann wird der König denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Hier steht nicht, ihr großartigen Menschen, oh, sogar Baptisten, ihr Leistungsstarken, die ihr auf allen Spaß verzichtet habt. Respekt, was ihr getan, was ihr gelassen habt. Tolle Hengste oder tolle Schafe. Und zweimal im Monat in Gottesdienst. Respekt. Ihr seid gesegnet, steht da. Wisst ihr das? Ihr seid Erben Gottes. Wisst ihr das? Ihr seid Beschenkte, Gesegnete. Von Anfang an steht euch der Himmel offen. Dank Gott, dass es ist, wie es ist. Wenn ihr am Eingang des Himmelreichs steht, dann braucht ihr nicht auf eure Erfolge pochen. Hilft da auch nicht so wirklich. Sondern da könnt ihr nur staunen über Gottes Gnade, über seinen Segen. Habt ihr eigentlich schon mal gedankt für die Sünden, die ihr nicht begehen musstet? Das ist Segen. Unverdiente Gnade. Spüren wir doch noch mal so einen Moment in uns rein. Sind hier Mörder unter uns? Kriegsverbrecher, Räuber, ich will das nicht ausschließen, aber mal vorsichtig vermuten, es ist nicht die Mehrheit. Die meisten von uns müssen mit dieser schrecklichen Last auf ihren Schultern nicht leben. Und das ist nicht was zum Schulterklopfen, zum Stolzsein, zum sich einbilden. Also ich bin kein Kriegsverbrecher. Ist das was zum Stolz sein? Nee, ich stand ehrlich gesagt in meinem Leben nie an einer Kreuzung, wo das irgendwie eine Option war in meinem Leben. Das ist ein Grund, Danke zu sagen, sich zu freuen. Und es gibt ein paar Versuchungen, die wurden mir in meinem Leben erspart. Manche Sünde, die ich nicht begangen habe, konnte ich gar nicht begehen, weil ich so erzogen worden bin, wie ich erzogen worden bin. Und das geht manchem hier von uns so. Und ganz ehrlich, wenn ich zu meinen Erfolgen komme, zu dem, was mir gelungen ist, wo vielleicht andere sagen würde, Respekt da, Martin, du. Manches davon entpuppt sich bei Licht besehen als einigermaßen selbstsüchtig. Manches macht mir schlicht Spaß und anderes können andere viel besser. Es ist Segen, nicht Leistung oder Wohlverhalten, im Gericht zu bestehen. Und bei diesem Thema, wie vorbildlich oder wenig vorbildlich lebe ich eigentlich, bin ich schon ganz oft beschämt worden. Zuletzt vor einigen Wochen bei der Trauerfeier von Alfonso. Und die wenigsten von euch waren da, ich erzähle das mal, die SDS-Gewinner, die meisten haben es ja mitbekommen irgendwie. Da waren Leute hier, muss ich euch sagen, zu dieser Trauerfeier in der Kirche, ein Bordellbesitzer. Also ich habe den natürlich nicht erkannt, aber es wurde mir gesagt. Als ich ein Vaterunser begonnen habe in der überfüllten Kirche, da war das so leise, die konnten das nicht. In der Kinderkirche wäre das viel lauter. Und vom Milieu, ich muss euch sagen, also mit Orgelklängen und Deutschlandfunk sind die nicht groß geworden. Das ist ja heute Morgen schon ein anderes Publikum. Am Abend gab es eine Nachfeier bei viel Alkohol, also von den anderen, nicht von mir. Und da habe ich erfahren, dass die ganzen Helfer, Security, Manager, Sänger, alle auf ihr Honorar verzichtet haben. Die Sicherheitsleute sind aus Köln gekommen und haben sich hier zu zweit eine Couch geteilt, um keine Kosten zu verursachen, haben alle 0-Euro-Rechnungen geschrieben. Ich war ein bisschen beschämt. Nicht, dass man das mal macht. Wir springen alle mal über unseren Schatten, ich auch, aber wie selbstverständlich das war. Der Manager erzählte mir, ich bekomme schon seit Sommer kein Geld mehr und auch vorher nicht viel. Ich habe jetzt die ersten Möbel in meinem Wohnzimmer verkaufen müssen, weil ich ja meinem Freund Sterbehilfe leisten wollte. Und das macht man doch so. Und er sagte, hey, mein Lebensmotto ist, wenn du gibst, kommt immer was zurück. Danach lebe ich und damit bin ich immer gut gefahren. Ich dachte, ich kenne die Worte irgendwoher. Die stehen da so in der Bibel. Lebe ich sie? Wie selbstverständlich lebe ich sie? Und wie selbstverständlich lebst du die? Bloß gut, dass ein anderer der Richter ist. Überraschend, wie er mal urteilen wird. Das Einzige, sein Urteil wird wirklich gerecht sein. Darauf können wir uns verlassen. Er bringt die Dinge wirklich zurecht. Er wird es wieder richten, was schief war, einen Ausgleich schaffen. Und das ist eine gute Nachricht. Und damit sind wir beim dritten und letzten. Jesus ist nach unserem Text der Herr und König. Er ist der Richter und er ist schließlich und zuletzt auch der Nächste, der Bedürftige, der schwache Mitmensch. Die Leute damals, die Jesus zuhören, die sind von seiner Forderung kaum überrascht. Taten der Barmherzigkeit werden auch im Judentum ganz hoch gehalten. Und gerade diese Dinge, die Jesus da nennt, im Gleichnis sich um Arme kümmern, Asylanten aufnehmen, Kranke besuchen, das gilt als ganz besonders verdienstvoll im Judentum. Und übrigens nicht nur da, das ist auch in anderen Religionen so, zum Beispiel dem Islam. Und die Vorstellung vom Gericht, uns Heutige befremdet das ein bisschen. Wir sind so weichgespült, aber die Zuhörer Jesu, die befremdet da gar nichts. Wer denkt, das ist das Besondere hier im Text, es gibt einmal ein Gericht, hoho, das ist nicht des Pudels Kern. Damit wird jedes Pharisäerkind groß von der Mutterbrust an, Standardwissen Kindergarten. Die Guten werden belohnt, die Bösen bestraft. Atemberaubend ist die Begründung für das Urteil. Was ihr an meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit den Armen. Er identifiziert sich mit den Verurteilten, mit den Einsamen. Ich bin der, der nichts gilt. Ich bin die, die sich nicht selbst helfen kann. Ich bin der auf dich angewiesen ist. Und wo bist du? Merken wir, wie paradox dieser Text ist. Jesus ist der König, Herrscher, oberste Richter, umgeben vom himmlischen Hofstaat, ausgestattet mit allen Machtbefugnissen und gleichzeitig ist er im Knast. Es war krank, hungrig, durstig, einsam und nackt. Seine Hoheit, das ist ja nur die eine Seite. Und ich sage euch das, ich werde das nachher auch im zweiten Gottesdienst sagen, ich finde unseren Lobpreis, auch gerade den der moderneren Liedern, manchmal ein bisschen kitschig, zu einseitig. Ja, Jesus ist König, haben wir heute auch ein paar Mal gesungen. Er ist Herr, ja, das sollen wir sagen, das sollen wir besingen. Aber wann singen wir mal Lieder, Jesus ist gerade im Knast, der kann jetzt nicht. Während wir hier singen, ist er draußen vor der Kirche und friert. oder er fällt jetzt gerade in diesem Moment einem Attentat zum Opfer. Letzten Sonntag haben wir eingeladen, eine Petition zu unterschreiben, Stichwort Lieferkettengesetz. Jesus sitzt irgendwo in Bangladesch und atmet giftige Dämpfe ein, weil wir unsere Jeans so schön gebleicht haben wollen. Und er weint, weil er seine Familie nicht ernähren kann. Und sein Haus brennt in Australien, wo der Klimawandel gerade seine hässliche Seite zeigt, während wir 2 Grad mehr eigentlich auch uns angenehm finden. Dieser Jesus, der Herr der Schwachen, der Ausgegrenzten, der Armen, er entzieht sich uns. Und den können wir nicht vereinnahmen in unserem Gottesdienst. Da können wir ganz schlecht beten. Danke, Herr, dass du mitten unter bist. Amen. Und wir singen ein erstes Lied. Das geht kaum. Dann müssen wir sagen, Herr, du bist jetzt gerade bei den Süchtigen, traurigen, entwurzelten, Verwundeten. Aber wir wollen dich ehren. Wir wollen dir nahe sein und deshalb auch Liebe entwickeln und Empathie. Und wir hoffen, mit diesem Gottesdienst dein Herzensanliegen zu treffen. Wir hoffen, dass diese Stunde dazu beiträgt, dass wir verändert werden, dass wir dir näher kommen. Nicht mehr richten, sondern uns richten lassen. Nicht mehr herrschen, sondern uns dem Herrscher unterordnen. Der herrscht, indem er dient und sich zu Tode liebt. Auch gerade dafür steht der Advent. Amen.